auf den Pott Kaffee, unser generationsübergreifender Podcast mit Christina, Ü30 und Gabi, Ü50. Wir reden über all die Dinge, die uns im Leben beschäftigen. Familie, Freundschaft, Konflikte, das Elternsein und Älterwerden. Und das alles bei einem heißen Pott Kaffee.
Guten Morgen, Gabi.
Guten Morgen, Christina.
Ich starte mal mit einer Aussage, und zwar, man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist von Watzlawick, ein Kommunikationswissenschaftler, mit dem ich mich in der Schule beschäftigen durfte. Und von ihm gibt es 5 Axiome, also 5 Prinzipien, wie man quasi kommuniziert, die eben auch zeigen, dass das ganz logisch ist, dass da auch Missverständnisse aufkommen können. Und dieses erste Prinzip heißt eben, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Und ich habe dann mal so ein bisschen weitergeschaut. Ich habe mir natürlich auch nochmal die 5 Axiome angeguckt von ihm und generell so das Thema Kommunikation. Und es gibt wirklich sehr viele Kommunikationstheorien, aber alle haben eigentlich ein grundlegendes oder mehrere grundlegende Elemente. Und zwar, dass es einen Sender gibt, das ist, also bin jetzt in dem Fall ich, und übermittel dir eine Nachricht. Dann gibt es einen Empfänger, das bist du. Du empfängst die Nachricht und interpretierst sie. Mhm. Dann gibt es die Nachricht, das ist der Inhalt. Mhm. Und es gibt das Medium, und das ist dann zum Beispiel die Sprache, also der Weg, auf dem kommuniziert wird, ne? Das heißt die Sprache oder die Mimik und somit ne, nonverbale, verbale Kommunikation. Also das zeigt, dass das alles unfassbar komplex ist. Mhm. Und ich glaube, heute ist es vielleicht sogar noch komplexer, weil heute Kommunikation ja so einfach ist wie noch nie. Dadurch, dass wir immer und überall kommunizieren können. Und war jetzt ein bisschen viel, aber ich komme jetzt direkt mit meiner ersten Frage.
Mhm. Ja, interessant, schon mal sehr interessant, ja.
War Kommunikation deshalb früher besser als heute?
Was meinst du denn mit früher?
Früher meine ich, als es noch nicht die Digitalisierung gab, so wie heute. Dass man noch nicht so viel telefonieren konnte auch, also auch noch früher als dieses häufige Telefonieren. Weil ich weiß zumindest in meiner Zeit, also als ich jetzt noch Kind war, dann da konnte ich mit meinen Freundinnen auch telefonieren.
Also dann gehen wir, also sagen wir mal in der Generation deiner Großmutter, meiner Mutter, also so Jahrgang 38, 36, also diese Kriegsgeneration, da würde man ja eigentlich denken, dass viel verbal kommuniziert wurde. Mhm. Ich glaube, die haben aber gar nicht so viel verbal kommuniziert, weil meine Mutter hat mir das erzählt. Es war so, die kam sozusagen, die war in der Schule und kam aus der Schule und ihre Mutter war arbeiten. Die musste ja für die Familie sorgen. Mhm. Und wenn meine Mutter, die hat halt ländlicher gewohnt, das heißt, die musste mit dem Zug nach Hause fahren. Und wenn die nach Hause kam, da war da keiner. Mhm. Da war nur ihre kleine Schwester, mit der sie kommuniziert hat. Ja? Aber die war 3 Jahre jünger, so. Die Mutter war gar nicht da. Das heißt, es wurde wenig kommuniziert. Die haben kommuniziert, wenn die nach Hause kamen, vielleicht beim Essen. Ja. Und ich glaube auch da wirklich über die wesentlichen Dinge des Lebens. Jetzt konnte die mit Freundinnen und so gar nicht kommunizieren außerhalb der Schulzeit, weil die hatten weder ein Telefon noch irgendwas. Dann, die hatte noch nicht mal ein Fahrrad, dass die irgendwo hinfahren konnte. Das heißt, also meine Mutter hat mir irgendwann gesagt, wir waren einsame Kinder. Mhm. In meiner Generation war das ja gar nicht mehr so. Also A, waren wir so in einer Art mobil. Wir hatten unseren Umkreis, wo wir gewohnt haben. Da waren auch unsere Freunde und da sind wir zur Schule gegangen. Und wir haben anfangen können zu telefonieren, natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Das hat ja noch richtig Geld gekostet. Und ich weiß, bei uns gab es immer zu Hause Ärger, wenn am Ende des Monats die Telefonrechnung kam und die war irgendwie 80 D-Mark. Mhm. Da ist mein Papa ausgerastet, weil er gesagt hat, das kann doch wohl nicht sein, wir haben keinen Vertrag mit der Post. Und dann hat er sich aufgeregt, wenn wir aus der Schule kamen und dann unsere Freunde angerufen haben. Aber das war ja unsere Kommunikation, wie man sich verabredete. Mhm. Das heißt, mir wird gerade so bewusst, es bedurfte auch einer gewissen Verlässlichkeit. Also wenn du gesagt hast, wir treffen uns um 16 Uhr da und da, da musstest du dich darauf verlassen, dass der andere um 16 Uhr da war.
Das stimmt. Heute gibt es eine WhatsApp-Nachricht. Komm 10 Minuten später, brauch noch ein bisschen.
Ja, genau. Oder ach, ich komm doch nicht. Ja, genau. Das ging halt nicht. Hm. So gesehen ist die Kommunikation natürlich schon viel, viel mehr geworden. Aber auch, wie du gerade schon gesagt hast, finde ich echt schwerer. Weil durch dieses viele Kommunizieren werden natürlich auch viel mehr Missverständnisse können aufkommen. Mhm. Durch diese verschiedenen Medien, die wir haben, WhatsApp und so. Ich finde, WhatsApp ist ja ein gutes Beispiel. Wie häufig schreibt man was und irgendwie man meinte das gar nicht doof und der andere liest das und man denkt, ist der jetzt sauer oder war das jetzt blöd?
Das stimmt. Also wenn man jetzt nochmal auf diese vier zentralen Elemente guckt von dieser Kommunikationstheorie, zeigt es ja, dass früher einfach das Medium nicht so vielfältig war wie heute und deswegen vielleicht weniger kommuniziert wurde. Und heute kann man eben mehr kommunizieren, weil wir WhatsApp haben, weil wir anrufen können und so weiter. Aber meinst du, das war so, dass wenn die Menschen sich getroffen haben, weil das ist ja so ein Problem, was ich jetzt heutzutage ganz häufig höre, dass heute die Menschen, wenn sie zusammen sind, ganz viel am Handy hängen. Glaubst du, dass früher Kommunikation irgendwie anders war, weil die Menschen sich, wenn sie sich getroffen haben, dann auch vielleicht wirklich mehr kommuniziert haben als heutzutage?
Ja, ich habe da so mehrere Dinge. Also ich finde, so einfach könnte ich es gar nicht beantworten. Hm. Ich glaube, auf der einen Seite ist es bestimmt so gewesen, dass zum Beispiel, wenn du dich getroffen hast, dass du wirklich miteinander geredet hast und nicht dieser Fokus auf dem Handy war. Hm. Ich weiß, also ich habe so zwei Dinge im Kopf. Einmal so ein Familiengeburtstag früher.
Ja.
Natürlich haben wir irgendwie alle miteinander geredet und man konnte sich nicht ablenken oder so. Das ist ja heute anders.
Ja.
Da kann man ja, da zeigst du mal ein Foto und so. Also du bist auch mehr abgelenkt. Ich bin mir aber so gar nicht so sicher, so platt würde ich sagen, ja, früher haben wir mehr miteinander geredet. Aber so, wenn ich so wirklich drüber nachdenke, finde ich das gar nicht so. Weil zum Beispiel, wir hatten jetzt, habe ich so ein Mädelstreffen gehabt. Wir waren übers Wochenende weg. Und dann war eine von uns und die hat gesagt, oh, sollen wir nicht mal das, auch das, also wir gucken eigentlich nicht aufs Handy so, aber dann hat die gesagt, sollen wir nicht mal das Handy vom Tisch legen hinter uns so. Und da war schon interessant, die unterschiedlichen Reaktionen. Ja? Ich habe gedacht, ja, okay, dann lege ich mal halt mein Handy. Ich fand das ganz, also ich habe es gar nicht so richtig bewertet. Ich habe gedacht, ja, machen wir einfach. Mhm. Aber zwei von uns haben auch gesagt, wir sind ja erwachsen, wir dürfen ja wohl unser Handy hier liegen lassen. Mhm. Und die das aber vorgeschlagen hatte, die hat gesagt, ja, aber das ist so doof, wenn wir dann irgendwas reden und so, dann wird immer was gegoogelt, ob das, ne, also dann kannst du ja sofort googeln, also das gucke ich jetzt aber mal nach oder dann zeigst du doch noch mal ein Foto und so. Wir haben es dann irgendwie, sag ich mal, ein Stündchen gemacht und dann hatten wir unser Handy wieder da, weil du hörst ja auch übers Handy Musik, du machst ja alles mit diesem Handy. Es ist ja, es ist vielleicht nicht gut und nicht positiv immer, aber es ist ja nicht wegzudenken. Und wahrscheinlich ist jetzt für uns, ist die größte Herausforderung, uns damit zu arrangieren und zu gucken, wie wir das Beste draus machen. Mhm. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich weiß nicht, ob früher mehr kommuniziert wurde. Vielleicht war die Verlässlichkeit der Kommunikation eine andere.
Ja, erzähl.
Also ich glaube zum Beispiel, wir haben ja auch so ein bisschen über, also denken ja auch über Werte an der Stelle nach, ne?
Ja.
Also das heißt, das gesprochene Wort war, glaube ich, mehr wert, als es das heute ist. Früher war zum Beispiel nonverbal ein Handschlag der, der Handschlag war ganz viel wert. Wenn du einen Vertrag schließen wolltest, dann hast du dir die Hand gegeben, hast gesagt, so, so machen wir das. Und dann war das auch so. Du konntest dich, das, mein Vater hat immer gesagt, der Handschlag eines Kaufmanns, der zählt was, ja. Und so war das auch. Also der Wert war, dass du dich darauf verlassen konntest. Wenn sich einer nicht daran gehalten hat, das war also, das ging gar nicht. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, ist Kommunikation häufig viel oberflächlicher. Dass wir uns nicht mehr so sehr darauf verlassen können, auf das gesprochene Wort, sondern dass wir eher diese ganzen Verträge und Rechtssachen und so zu Rate ziehen, weil sonst jeder Angst hat, auch irgendwie über den Tisch gezogen zu werden. Das glaube ich, dass das, wenn man es denn bewerten möchte, früher irgendwie besser oder leichter war. Ich glaube, mit dem Ganzen, was wir jetzt haben, ist Kommunikation und ist viel, viel, ich glaube, es ist viel, viel schichtiger geworden. Kann man es so sagen?
Ja, klar, definitiv. Aber es ist ja auch leichter geworden, das nachzuhalten, ne? Also wenn, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, als du gesagt hast, dass man sich darauf verlassen musste, was gesagt wurde. Und heute ist es so, da hast du Screenshots von Chatverläufen, um irgendwas nachhalten zu können.
Ja, das habe ich aber gesagt vor 3 Sprachnachrichten.
Ja,
oder
genau,
ja.
Richtig. Aber interessant. Also obwohl es ja scheinbar gar nicht mehr, obwohl es ja gar nicht so leicht ist, einen über den Tisch zu ziehen, weil man heute alles nachhalten kann, hat man trotzdem das Gefühl, dass das gesprochene Wort früher mehr gezählt hat, beziehungsweise man dem mehr vertrauen konnte.
Ja. Es wird ja auch alles bewertet. Du konntest ja, also allein Kommunikation insofern, also oder auch geschriebene Worte, ne? Du kannst ja heute alles dokumentieren, also oder kannst einen Kommentar hinterlassen. Früher musstest du einen Leserbrief schreiben. Also wenn jemand früher einen Leserbrief geschrieben hat, dann hat der sich ja dahingesetzt und hat sich ja, würde ich jetzt mal behaupten, recht viel Mühe gegeben in der Formulierung seines Leserbriefes. Weil der wurde dann in der Zeitung abgedruckt, ja?
Ja.
Heute kannst du ja alles kommentieren und deinen Senf dazugeben in kürzester Art und Weise. Was natürlich nicht minder verletzend sein kann. Im Gegenteil, ich finde klar, immer, dass, weil es so oberflächlich auch häufig ist, ne?
Ja, und ich glaube dadurch, dass Kommunikation so super einfach ist, wie ich schreibe mal eben einen Kommentar und kann den abschicken, denkt man vielleicht auch gar nicht mehr so viel drüber nach. Also aktuell gibt es ja auch eine Werbung, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, von einem Netzanbieter, dass sich so falsche Nachrichten auch wie so ein Lauffeuer verbreiten. Und weil man heute einfach gar nicht mehr drüber nachdenkt. Man kann ganz schnell irgendwas reposten, man kann ganz schnell irgendwie, wie du gerade schon gesagt hast, einen Kommentar verfassen. Es reicht ja dann auch nur ein Emoji. Man muss ja nicht mal mehr Worte benutzen. Du kannst ja auch schon mit einem Emoji reagieren und viele wissen, wie das gemeint ist. Und stimmt.
Du musst keine ganzen Sätze mehr verfassen.
Richtig. Und deswegen geht sowas natürlich schneller und ja, dann da denkst du einfach nicht mehr drüber nach. Wenn du dich da hinsetzen musst, einen Brief schreiben musst, dann überlegst du dir 2-3 Mal, ob du das überhaupt machst. Und dann machst du dir ja Gedanken auch darüber, was du schreibst. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, also jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, frage ich mich, ob das Medium, also der Weg, wie kommuniziert wurde, früher, wenn wir jetzt wieder bei früher und heute sind, ob das früher wichtiger war oder einen höheren Wert hat als heute. Also war das Medium früher vielleicht auch, ja, hatte einen höheren Wert, ja, doch, als heute. Das ist irgendwie so die Frage, dass es nicht nur darum ging, was sage ich jetzt, also ne, der Inhalt, sondern auch, wie formuliere ich das, dass man zum Beispiel von seiner Sprache her anders auch formuliert hat, dass man sich da mehr Mühe gegeben hat. Heute lässt du ja ganz viele Wörter weg. Ich merke das ja auch bei mir selber. Man formuliert ja nicht mal unbedingt Sätze aus heutzutage, wenn man spricht. War das früher anders?
Ja, ich glaube, es war reflektierter. Und wenn du jetzt so, wenn man sich jetzt so überlegt, eigentlich fängt ja Kommunikation in der Kindheit an. Das ist ja die erste Kommunikation, die du hast. Und wenn ich mir das so überlege, ein Großteil meiner Generation und wahrscheinlich der von unseren Großeltern und Eltern noch viel mehr, wir waren ja schüchterne, zurückhaltende Kinder. Mhm. Also Kommunikation war ja erstmal, meine Kommunikation mit Erwachsenen, mit fremden Erwachsenen ging gen Null. Ich habe mich einfach gar nicht getraut, guten Tag zu sagen und mit denen zu reden. Allein beim Metzger, die Verkäuferin, da, wenn die mich ansprach, habe ich mich kaum getraut, was zu sagen, weil ich, glaube ich, auch Angst hatte, was falsch zu sagen und wie ich sage. Mhm. Die Kommunikation, die begann also irgendwie in der Familie, wo du dich getraut hast, deine Meinung zu sagen, wo du gelernt hast, Sachen auszuformulieren und so. Ich glaube schon, dass das bei uns, unsere Eltern hätten das gar nicht akzeptiert, wenn wir in so Halbsätzen geredet hätten. Mhm. Und dann auch, oder überhaupt in fremden Umgebungen, also das habe ich auch sehr, sehr lange gehabt, auch so als ich angefangen habe, dann zu arbeiten und wir hatten so die ersten sowieso Sitzungen und da waren dann auch Erfahrene, die da waren und die sagten, was sie dachten und so, da war ich total still. Da habe ich mich überhaupt nicht gedacht, da habe ich erstmal gewartet, wie ist das denn bei den anderen, wie sind denn die ganzen Zusammenhänge zwischen den Personen, wer ist hier das Alpha-Tierchen, wer ist der Sanfte, so, also ich habe erstmal geguckt, wie ist denn überhaupt das ganze Gefüge der Menschen, um dann zu kommunizieren, also ich habe eher zugehört. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sich das verändert hat. Ich glaube schon, dass die Kinder in der heutigen Zeit, was ja auch gut ist, ja, ein ganz anderes Selbstbewusstsein häufig haben, um zu kommunizieren, weil ihnen natürlich auch ganz anders zugehört wird. Uns wurde früher gar nicht zugehört. Wenn wir, also ich weiß zum Beispiel, das ist vielleicht auch ein prägnantes Beispiel. Wir saßen beim Familienkaffee trinken und meine eine Oma, die saß neben mir und meiner Mutter und dann guckte die meine Mutter an und fragte, wie geht's denn Gabi? Und ich saß neben der. Ich war vielleicht so 8 oder so. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, die sitzt ja neben dir, kannst du sie ja fragen. Das war für meine Oma überhaupt nicht, ich war gar nicht so ein vollwertiger Kommunikationspartner, als dass sie auf die Idee gekommen wäre, mich zu fragen, wie es mir geht.
Dann hat sich das vielleicht geändert, weil ein Axiom, also ein Prinzip von diesen 5 Axiomen von Watzlawick ist auch, dass Kommunikation symmetrisch oder komplementär sein kann. Das heißt, dass das Verhältnis zu Gesprächspartnern entweder gleich sein kann oder ungleich. Er hat also schon berücksichtigt, dass es Gespräche gibt, die zwischen Personen geführt werden, die auf Augenhöhe sind und dass es Gespräche gibt, die zwischen Personen sind, die, ja, wenn man jetzt so eine Hierarchie sehen möchte, die auf unterschiedlichen Ebenen sind.
Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, wir wurden früher nicht auf Augenhöhe von den älteren Menschen betrachtet, sondern das war eine klare Hierarchie.
Ja.
Ich würde sagen, ich bin anders groß geworden. Also mich haben meine Eltern insofern auf Augenhöhe behandelt, dass sie mit mir geredet haben und mich ernst genommen haben. Nichtsdestotrotz war da der Respekt vor dem Alter, würde ich es jetzt mal nennen. Oder vor der Erfahrung. Und das, muss ich sagen, ist auch was ich tatsächlich den Kindern auch immer versucht habe zu übermitteln, dass, na klar, auf Augenhöhe in gewisser Weise total, ja, also die ernst zu nehmen in ihrem, wie sie sind, aber trotzdem der Respekt vor dem, was der andere vielleicht auch an Erfahrung voraus hat oder so.
Ja.
Und das war natürlich früher ganz platt, weißt du, da wurde einfach gesagt, wenn Erwachsene reden, haben Kinder still zu sein. Ja, da muss man nur aufpassen, dass das nicht irgendwann umschlägt wieder in der heutigen Gesellschaft.
In so ein anderes Extrem.
Ja, genau, um irgendwann vielleicht mal wieder ein Mittelmaß zu finden, dass die überhaupt nicht mehr respektvoll sind. Zum Beispiel, wir haben früher Kindertische gehabt, ja, weiß nicht, ob ihr das auch hattet, wenn wir beim Geburtstag waren, da gab es den Kindertisch. Ich fand den Kindertisch super. Eine Zeit lang war dann, glaube ich, ein Kindertisch so ein bisschen so eine Art verpönt, so nach dem Motto, die Kinder können ja nicht abgeschoben werden, ja. Unsere Kinder fanden wieder einen Kindertisch super, weil du bist ja unter Gleichgesinnten.
Ich fand's auch immer besser.
weil die Kommunikationsebene, wie war die? Die war dann symmetrisch oder wie?
Richtig, ja, genau.
Die symmetrische Ebene. Und so gesehen fanden die das immer super und ich auch. Ich habe das gar nicht hinterfragt. Ich finde nur manchmal, dass das verschwimmt heutzutage manchmal so ein bisschen. Dass es als was Negatives gesehen wird, weißt du? Hm. Die müssen schon irgendwie wie Erwachsene behandelt werden. Hm. Und das finde ich nicht. Ist doch schön, dass sie keine Erwachsenen sind. Sie sind Kinder.
Ja, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und da werden wir auch mit Sicherheit noch eine Folge zu machen. Es geht ja darum, dass man heute die Kinder möglichst selbstbestimmt großziehen möchte. Und das heißt auch, dass man sie eben gleichwertig behandelt und so weiter. Und ich verstehe natürlich das Prinzip. Ich finde es aber auch schön, wenn man denen eben, wie du das auch bei deinen Kindern versucht hast und gemacht hast, wenn man denen mit auf den Weg gibt, dass es eben auch gewisse Autoritäten gibt. Und das heißt nicht, dass man von denen keinen Respekt erwarten kann als Kind. Ich finde, jeder sollte Respekt, jeder sollte Menschen respektieren und jeder sollte auch Respekt erwarten dürfen. Aber ich finde schon, dass man sich doch so ein bisschen anders verhält und auch ein bisschen anders spricht. Und dass das heute nicht mehr so ist, das kriege ich auch in der Schule mit, wenn ich mitbekomme, wie Schülerinnen oder Schüler teilweise mit Lehrkräften sprechen. Nicht, dass sie irgendwie beleidigend werden, aber ich merke, das verschwimmt so ein bisschen. Das ist einfach deren Jugendsprache, die sie benutzen. Und diese Bildungssprache, die man eigentlich im schulischen Kontext nutzen sollte, die verliert immer mehr an Wert.
Ja, genau. Das hast du das nicht gerade auch gesagt, dass das, was, wie heißt das, wenn man sich empfängerorientiert, wenn man empfängerorientiert auch kommuniziert? Also ich glaube schon, dass ich Unterschiede machen muss in der Kommunikation, wer mein Empfänger ist. Mhm. Und das war mir auch immer total wichtig. Die können ja gerne so reden unter sich, wenn sie zocken und so, ob die dann, Alter, so reden, das ist mir völlig wurscht. Das ist ja normal, dass man innerhalb seiner Gruppe anders kommuniziert.
Voll.
Aber das Wissen und auch die Fähigkeit zu haben, wenn du in anderen Umgebungen dich befindest, dass du dann anders kommunizierst, das finde ich wichtig.
Ja, finde ich auch.
Das ist wie Essen. Weißt du, du kannst, wenn du alleine bist, kannst du mit den Händen essen. Du musst aber in der Lage sein, ordentlich zu essen, wenn du in einem Restaurant bist oder wenn du mit anderen zusammen bist. Da musst du auch Unterschiede machen und dir der Unterschiede bewusst sein. Und ich glaube, dass das was Positives ist, wenn du als Mensch, gar nicht nur als Kind, sondern als Mensch in der Lage bist, diese Flexibilität zu haben in der Kommunikation. Ich zum Beispiel habe, wenn meine Kinder mir schreiben, ich meine, da gehe ich denen ja ordentlich mit auf den Nerv bestimmt, aber ich habe irgendwann mal gesagt, ihr müsst in ganzen Sätzen schreiben und ich achte auch auf Groß- oder Kleinschreibung, weil ich das total blöd finde, alles klein zu schreiben, überhaupt nicht mehr sich darüber Gedanken zu machen, wie ich schreibe, ne, nur noch in Zwei-Wort-Sätzen.
Ja.
Ich habe eine Freundin, die achtet da total drauf. Ich neige auch dazu, in WhatsApp anscheinend habe ich eine Zeit lang auch kein Verb benutzt. Also das hat die immer, dann hat die mir immer zurückgeschrieben, Gabi, wo ist das Verb? Und das war gut, weil das war so eine Bequemlichkeit. Und dadurch habe ich da wirklich, und ich denke da jetzt jedes Mal, wenn ich eine WhatsApp schreibe, denke ich daran, Gabi, wo ist das Verb? Und ich glaube, wenn wir nie darauf achten, dann, das ist so ein sehr wertendes, aber dann verroht das alles so. Dann ist alles auf einmal egal und dann legen wir auf gar nichts mehr Wert. Eine Freundin von mir hat mir erzählt, die ist im Personalwesen auch so tätig und die macht auch so Interviews mit jungen Menschen, wenn die so ein Trainee-Programm machen, ne? Wenn die nach dem Studium. Und früher war das so, wenn die dann in dieser Gruppe waren, da waren die eher zurückhaltend und haben erstmal abgewartet. Also so wie ich es gerade auch, also wie ich es auch gemacht hätte. Ne? Ich war auch zurückhaltend. Und dann musste das anmoderiert werden und musste, wer möchte denn anfangen und so. Und heute ist das so, da sitzen die da und dann sagt der oder die Erste, so, ich könnte dann ja jetzt anfangen und dann wird mit einer Selbstverständlichkeit das Zepter in die Hand genommen. Das ist ja nicht unbedingt nur negativ.
Ja.
Aber natürlich schon so ein bisschen sehr
Selbstbestimmt.
Sehr selbstbestimmt.
Ja.
Und ich glaube, das ist die Gefahr, dass wir so kleine Egozentriker da auf die Welt bringen, die nur noch an sich denken. Und das fände ich schade. Weil Kommunikation hat ja total was Gesellschaftliches, Soziales. Mhm. Bei Kommunikation musst du dir ja total Gedanken machen, was sage ich, wie sage ich es, verletze ich den anderen damit. Also auch das, finde ich, ist natürlich in der Auge-in-Auge-Kommunikation sehr, sehr viel schwieriger zu kommunizieren, weil du immer darüber nachdenkst, wie empfindet der andere das jetzt und so. Ich glaube, wenn du was schreibst zum Beispiel, tust du dich viel leichter zu bewerten. Mhm. Wenn du diese Sprachnachrichten, also wenn du nicht mehr telefonierst, sondern dir nur noch Sprachnachrichten hin und her schickst, kommt ja keine Reaktion in dem Moment, sondern das, was der gesagt hat mit Sender und Empfänger, ist in dem Moment ja gar nicht, sondern du bist ja eigentlich erstmal nur Sender und dann kannst du drüber nachdenken. Also Sender, Empfänger hin und her ist ja erstmal nicht, wenn du dir Sprachnachrichten hin und her schickst.
Das stimmt, zumindest ist das verzögert und man hat länger Zeit, um Sachen zu kodieren und zu dekodieren. So war das auch in so einer Theorie, dass der Sender natürlich erstmal seine Nachricht irgendwie kodiert und der Empfänger muss sie erstmal dekodieren. Mhm. Und das funktioniert nicht so als Ping-Pong, so ganz schnell, sondern da hast du ja Zeit ohne Ende. Kannst ja selber aussuchen, wann du antwortest.
Ja, guck, was wir jetzt machen, ne?
Ja.
Mit dem Podcast. Mhm. Wir wissen nicht, was der andere sagt, was er fragt, was er macht. Wir kennen nur das Thema.
Ja.
Wir müssen natürlich spontan auf den anderen eingehen. Das impliziert, dass du auch zuhörst. Du musst zuhören, du musst es sofort verarbeiten, da musst du dir überlegen, was sage ich denn jetzt dazu? Mhm. Und das ist ja normale, für mich normale Kommunikation, die aber in der heutigen Zeit, das ist, glaube ich, wird weniger. Zum Beispiel unsere Kinder haben kaum jemanden, also als sie klein waren, da haben sie noch angerufen. Dann irgendwann habe ich gesagt, ruf den doch mal eben an. Warum rufst du ihn jetzt nicht an? Nee, ich schreibe eben eine Nachricht. Die wollten gar nicht mehr anrufen. Es war schon zu viel Kommunikation, also verbale Kommunikation. So nach dem Motto, was soll der denn denken, wenn ich den jetzt anrufe? Und das finde ich irgendwie schade. Weißt du, die auch jetzt, wenn die, da haben die natürlich auch unterschiedliche Freunde, aber dann haben die auch Freunde, denen schreiben die, dann antwortet der vielleicht nicht sofort oder so. Da würde ich denken, ruf doch an und frag, wie es dem geht. Ja, das machen die aber nicht. Also Jungs vor allen Dingen, würde ich jetzt mal sagen. Wahrscheinlich die Mädels sind immer noch, ich glaube Mädchen haben immer, jetzt wieder mal schön Stereotyp, immer lieber telefoniert als Jungs.
Ja, wobei ich sagen muss, bei mir ist das anders. Also alle meine Mädels und ich, wir telefonieren gar nicht. Es sei denn, es ist wirklich irgendwie was Wichtiges und ich muss jetzt auch wissen, dass sie das mitbekommen hat, dann rufe ich an. Aber auch da sind eigentlich, also ich glaube, alle meine Mädels haben ihr Handy immer auf lautlos. Das heißt, selbst wenn ich anrufe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dran geht, sehr, sehr gering. Also wir telefonieren wirklich gar nicht.
Das nervt mich auch schon, dieses Lautlos. Ja,
und mein Mann, der ist ja ganz anders. Mein Mann ist, dass er sofort anruft. Und er telefoniert häufiger mit seinen Freunden. Also bei uns ist das auf jeden Fall nicht so stereotypisch, sondern genau andersherum. Und was mir dabei aber auch eingefallen ist, ist, dass man sich ja wirklich auf Kommunikation einlassen muss. Und ich glaube, das ist das, was es heute nicht mehr so viel gibt, weil eben nicht mehr so viel telefoniert wird. Weil du weißt, okay, wenn jetzt jemand anruft, muss ich mir jetzt natürlich auch die Zeit nehmen, um mit dieser Person zu kommunizieren, um mit dieser Person ein Gespräch zu führen. Und das, glaube ich, passiert häufig heute immer weniger, dass man eben jemanden wegdrückt und sagt, ach, jetzt passt gerade nicht so gut. Oder dass man das jetzt in Sprachnachrichten macht, weil dann kann ich, also es ist für mich auch einfacher, weil ich dann antworten kann, wann ich gerade die Zeit habe. Ich kann mir die Sprachnachricht dann anhören, wann ich die Zeit dazu habe. Und mein Gegenüber dann genauso.
Du hast ja früher gar nicht gesehen, wer angerufen hat.
Ja.
Wenn du zu Hause am Telefon warst, dann klingelte das Telefon, dann bist du rangegangen.
Ja.
Und heute kannst du es raten, dass du sagst, nee, also da jetzt nicht. Oder, ne, ah, den doch, ah, das ist wichtig, ah, das mache ich. So.
Ja.
Das konntest du ja gar nicht, du bist einfach ans Telefon gegangen. Und stimmt, auch für andere, das finde ich ja auch das, überleg mal, jeder hat sein eigenes Telefon, wenn man sich das mal überlegt. Früher hattest du ein Telefon und du bist, allein das ist ja schon eine ganz andere Sozialkomponente, dass du für jeden ans Telefon gehst und dann sagst, ja, Moment, ich guck mal eben, also schon das ist ja andere Kommunikation. Ich muss mal gucken, ob meine Mama da ist. So, ja. Nein, hier ist die Gabi, hier ist nicht die Gudrun. So, ja. Und das ist ja schon ein totaler Unterschied. Und heute hat jeder sein eigenes Telefon. Du gehst nur für dich ans Telefon. Allein das macht ja schon viel im sozialen Gefüge. Das ist ja schon total egozentrisch eigentlich.
Das stimmt. Ja, und wenn vorher jemand anders angerufen hat, ich weiß noch, wenn Freunde meiner Eltern angerufen haben, das hat mich natürlich dann in einem gewissen Alter genervt, ne? Dann wusste ich, okay, die wollen jetzt so ein, zwei Sätze mit mir wechseln aus Höflichkeit. Und da musst du denen antworten, da musst du kurz mit denen Smalltalk führen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Christina, aber wie wichtig doch eigentlich. Natürlich fand das keiner schön, ja? Aber es ist ja wichtig. Du warst in der Lage, dich auch auf Ältere einzustellen. Du wusstest, okay, jetzt muss ich zwei, drei Sätze Smalltalk halten. Das muss ja auch gelernt werden. Und lernen tust es ja nur, indem du es machst. Wenn du es nie machst, wie sollst du dann Smalltalk? Und ich glaube, Smalltalk ist auch eine ganz wichtige Art der Kommunikation. Ich habe früher einmal gedacht, das ist unwichtig. Ich glaube, das ist nicht unwichtig. Ich glaube, Smalltalk ist eine ganz hohe Kunst. Weil nur wenn du mit Smalltalk anfängst, kannst du irgendwann auch tiefgründiger kommunizieren. Weil du gehst ja nicht auf einen zu und bist sofort in der Tiefe.
Das stimmt.
Also es bedarf ja einer gewissen Smalltalks, dass du irgendwie erstmal ins Gespräch kommst, den anderen lernst einzuschätzen. Und das ist es, glaube ich, was man jetzt gucken muss, wie lernen die Kinder von heute das. Also jetzt natürlich, es wird immer mehr, weil ja natürlich dieses Handy auch immer früher kommt. Bei unseren Kindern war es ja auch noch nicht so früh. Bei euch war es erst auch, also wann hast du dein erstes Handy bekommen? Ich habe mein erstes Handy mit 24 gehabt. Du hast es wahrscheinlich.
Ich hatte, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, ich war 10 oder so. Dann hatte ich so ein Nokia 3310 oder was das für Nokias sind.
Ja, genau, womit du telefonieren konntest einfach, ne?
Genau, richtig. Und das habe ich aber auch gar nicht so richtig benutzt. Also ich hatte das, ich habe Snake damit gespielt manchmal, aber so richtig benutzt habe ich das gar nicht, weil ich das auch ohne Vertrag hatte und das war ja auch alles so teuer damals und so weiter. Deswegen wusste ich, ich kann jetzt nicht einfach so rumtelefonieren, sondern das kann ich dann wirklich nur nutzen, wenn es einen Notfall gibt. Und dann so richtig, glaube ich, da war ich so 13, 14.
Guck mal, es gab Regeln, du wusstest, das geht nicht, das ist zu teuer.
Ja.
Und du hast das akzeptiert. Und ich glaube, das ist diese Verlässlichkeit der Kommunikation. Und wenn heutzutage wird es ja, glaube ich, auch immer schwerer, die Kinder davon abzuhalten. Also wenn, bei uns war nie irgendein Limit oder so. Wir haben das auch nicht irgendwann abgestellt, das WLAN und so. Weil ich immer dachte, oder mein Credo war immer eher, oder unser Credo war immer eher, dass wir gesagt haben, wir müssen uns auf euch verlassen können. Wenn wir das besprechen, es ist wichtig, dass wir uns auf euch verlassen können. Und wenn wir sagen, um 10 Uhr ist Schluss, dann ist um 10 Uhr Schluss. Ne? Und dann, das ist natürlich anstrengender, als wenn man jetzt, also die Kommunikation ist, glaube ich, anstrengender, als wenn ich dann irgendwie anfange, das WLAN abzustellen oder einen Computer wegzunehmen oder so. Sondern das den Kindern beizubringen, dass das gesprochene Wort, dass man sich da auch dran hält, das ist ja das Anstrengende eigentlich, aber das, was uns, glaube ich, weiterbringt. Weil die wollen ja auch sich auf mich verlassen können. Weißt du? Also wenn ich was sage, wollen die sich ja auch darauf verlassen können. Ich, zum Beispiel, wenn ich dann eine Zeit lang gesagt habe, ja, das machen wir dann morgen Nachmittag. Da musste ich das auch wirklich, weißt du, da, ich bin hinterher ganz vorsichtig damit gewesen, was ich sage, weil die verlassen sich ja da drauf. Und dann haben die am nächsten Tag gesagt, ja Mama, aber du hast aber gesagt, wir machen das jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt ist gerade das und das und das und das natürlich jetzt schwer. Also Kommunikation ist ja wichtig, dass du auch eine Art Verlässlichkeit an den Tag legst.
Unbedingt, ja.
Und ich glaube, das ist ein bisschen, wenn man das so sagen kann, heute ist es unverbindlicher. So ein Gefühl habe ich. ich habe so viele Möglichkeiten, dem Ganzen auszuweichen und ja. nicht mehr, dass man sich auf mich verlassen muss und auf das gesprochene Wort.
Mhm. Also, ob das wirklich so ist, keine Ahnung, aber du hast schon recht, es ist so ein Gefühl, was man hat.
Mhm.
Einfach gefühlt ist das so. Mhm. Worauf ich noch gerne eingehen würde, weil wir jetzt ganz, ganz viel darüber gesprochen haben, wie man kommuniziert. Du hast vorhin auch gesagt, dass man sich ja auch Gedanken macht, wer ist jetzt gerade mein Gegenüber und wie wähle ich jetzt meine Sprache und was sage ich, was den nicht verletzt und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt so gar nicht über den Empfänger gesprochen, der ja auch eine sehr wichtige Rolle hat, nämlich die Rolle des Zuhörens.
Glaubst du, das hat sich verändert?
Ja, also ganz spontan würde ich auch sagen, ja. Allein schon, weil es eben sowas wie Sprachnachrichten gibt und ich mir immer wieder auch überlegen kann, wann höre ich die Nachricht? Und es ist ja auch so, selbst wenn ich anfange, eine Nachricht zu hören und merke, boah, ich drifte gerade total ab und ich höre da gar nicht mehr zu, kann ich sagen, ah, ich spule nochmal zurück und höre sie mir nochmal an oder höre sie mir nur zum späteren Zeitpunkt an.
Hm, stimmt. Und zum Beispiel, das würde ich auch nie machen. Natürlich auch wieder, machen meine Kinder ja 100% genauso.
Mhm.
Aber ich habe noch nie mir eine Sprachnachricht nochmal angehört und bin zurückgegangen.
Mhm.
Haben wir ja schon mal drüber geredet. Ne? Ihr hört die ja auch auf 1,5 und ich ja. höre so auf 1.
Mhm.
Und ich höre dann in dem Moment zu. Vielleicht ist das auch was, was so ein bisschen, was man natürlich auch üben muss, zuzuhören. Ne?
Ja.
Also wirkliches Zuhören, aktives Zuhören. Ich weiß gar nicht, ob das damit zu, also zum Beispiel, wir Mädels haben untereinander eine sehr, sehr spezielle Kommunikation. Also meine längsten Freundinnen und ich, wir, obwohl mit den anderen, die ich jetzt auch, mit denen ich auch sehr eng ist, bin, ist es auch so. Wir hören uns zu, aber wir sind sehr, sehr multitasking. Also es ist, wir reden, hören zu, aber reden und es ist eigentlich ein permanentes auch dem anderen ins Wort fallen, wenn man es jetzt so sagen möchte.
Mhm.
Und aber trotzdem auf den anderen eingehen, also ein aktives Zuhören.
Mhm.
Es gibt ja auch ein passives Zuhören, dass du nur zuhörst und denkst und dann irgendwann, also wir hatten zum Beispiel eine Freundin von uns, die ist so früher immer gewesen, dann hat die gesagt, ja, also ich würde jetzt gerne nochmal das sagen, darauf eingehen, was ihr vor ne, 5 Sätzen gesagt habt. Und dann haben wir gesagt, ja, dann musst du es sofort sagen. Ja. Also bei uns war das, du musstest spontan deinen Senf dazugeben, sonst hattest du keine Chance.
Mhm, weil es zu schnell war.
Weil es zu schnell war und weil jeder auch seins loswerden wollte.
Mhm.
Und will, auch jetzt noch. Also du musst wirklich, um zu Wort zu kommen, musst du ein starker Charakter sein.
Mhm.
Aber trotzdem sind wir alle, würde ich jetzt mal in der sagen, in der Lage, einander zuzuhören. Also wirklich zuzuhören. Und wie vielleicht die Kinder heutzutage in der Lage sind, Multitasking beim Zocken und so zu machen, sind wir, glaube ich, viel mehr in der Lage, Multitasking in der Kommunikation zu machen.
Aber was meinst du genau mit Multitasking? Weil wenn ihr da zusammensitzt und sprecht und dann sofort drauf eingeht, was ist daran Multitasking? Weil
ja, wir sind ja zu 8 oder ja. zu 9, ja?
Mhm.
Und die eine sagt was und die andere sagt auch was in der anderen, also in der anderen Richtung. Und du bist in der, also wir sind, glaube ich, alle in der Lage, einander überall zuzuhören und auf alles einzugehen. Also es ist ja nicht ein 1-zu-1-Gespräch, dass die eine was sagt und die andere was sagt. Das ist natürlich auch oft so, aber halt auch oft nicht.
Mhm. Also dass alle ihr quasi untereinander mehrere Gespräche am Tisch habt.
Ja, oder
und
auch über dasselbe.
Du kriegst alle Gespräche mit.
So ein bisschen. Mhm.
Ja, ja, okay, dann weiß ich, was du meinst, weil das habe ich mit meinen Mädels auch so.
Ne? Also es ist ja, man könnte denken, ah, ihr hört euch aber nicht zu. Doch, tun wir. Aber wir sind auch alle sehr, wir wollen nicht, also wir wollen auch alle ordentlich Sender sein.
Mhm.
Nicht nur Empfänger.
Ja, ich glaube aber, dass die heutige Jugend und ja, keine Ahnung, welche Altersgruppe das jetzt genau ist. Ich würde mich auch sogar mit noch hinzuzählen. Ich glaube, dass Multitasking jetzt wahrscheinlich anders läuft, weil jetzt ist es so, da hast du vielleicht irgendwie eine Serie am Laufen und gleichzeitig verschickst du aber auch Sprachnachrichten und gleichzeitig machst du nochmal was anderes. Also es ist auch eine Art von Multitasking, die da stattfindet.
Total. Ja, Multitasking, aber ja wieder sehr auf sich bezogen, ne? Wenn du jetzt ein Handy hast, Dann hast du noch das Laptop auf dem Schoß und guckst noch eine Serie und neben dir sitzt noch einer. Klar, da machst du wirklich vier Dinge auf einmal, aber das ist ja wieder nicht menschlich, also von Mensch zu Mensch, Multitasking. Hm. Da ist der Unterschied.
Ja, das stimmt. Dann bist du eher mit deinen ganzen Medien Multitasking.
Ja, und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ohne Wertung, also, aber das ist der Unterschied. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann meine Generation und die Generation davor als problematisch sieht, weil das wird ja immer mehr. Mhm. Einfach sich auch, wenn man einen Film guckt, einfach nur einen Film zu gucken, ohne aufs Handy zu gucken, ohne das Laptop noch auf dem Schoß zu haben, sondern ganz schnöde den Film zu gucken.
Ja.
Also, was ich noch für eine Frage an dich habe, was hältst du denn über Kommunikation über Dritte?
So ein bisschen stille Postmäßig. Wie meinst du das genau? Dass ich jemandem was sage, was er jemand anderem weitertragen soll oder was weitergetragen wird ohne mein Wissen?
Mir kam es gerade einfach so, dass ich dachte, Kommunikation über Dritte würde ich erstmal denken, das ist was Negatives, das ist Lästern. Mhm. Aber manchmal ist ja Kommunikation über Dritte auch nichts Negatives. Zum Beispiel kann das ja auch eine total vermittelnde Rolle haben. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie denke, du hast mit irgendjemandem ein Problem.
Ja.
Und ich kenne deinen Standpunkt des Problems und den Standpunkt des anderen, den Standpunkt des anderen. Mhm. Und ich rede mit dir und ich rede mit dem anderen, dann ist das ja Kommunikation über Dritte.
Ja.
Aber ich versuche ja eine vermittelnde Rolle zu übernehmen. Mhm.
Kann helfen. Ich glaube aber, am sichersten ist es immer, wenn man nur als Mediator fungierst, aber dann trotzdem die anderen beiden auch dabei sind. Ich glaube, dann funktioniert das besser. Weil sonst ist es so, schau mal, wenn man jetzt wirklich danach geht, es gibt Sender, Empfänger und da passiert ganz, ganz viel dazwischen, dann hast du das Ganze ja mal zwei. Also wird das noch komplizierter. Das heißt, wenn du der einen Person genau das Gleiche sagst, wie du das der anderen Person sagst, interpretieren die das aber auf ihre Art und Weise. Und dann kann das für noch mehr, also das kann mehr Chaos erzeugen, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Kann Missverständnisse hervorrufen. Vielleicht und ich glaube, da ist es wirklich einfacher, dass, wenn dann wirklich alle dabei wären und eine Person dabei wäre, um so ein bisschen zu helfen. Mhm.
Das ist, glaube ich, auch was häufig in Gruppen sowieso stattfindet.
Mhm. Klar.
Das hatten wir jetzt auch wieder bei unserem Treffen. Dann ist es ja, wenn so viele Mädels aufeinandertreffen, dann fühlt sich auch mal eine angegriffen oder traurig oder ne. Und dann sind sofort zwei, drei, die versuchen, vermittelnd einzugreifen in die Kommunikation.
Ja.
Weil die beiden, die das Problem miteinander haben, es alleine eigentlich gar nicht lösen können, weil man sich ja total verfängt in seinen Emotionen und so. Und dann braucht man manchmal einen Dritten.
Ja, aber wenn die das macht und die anderen sind dabei, dann ist das ja was anderes, als wenn sie sagt, komm, wir sprechen jetzt mal unter vier Augen und dann spreche ich mit dem mal unter vier Augen. Ich finde, das kann man auch mal machen. Das ist ja auch voll natürlich. Also ich glaube, das macht auch jeder. Also ich glaube, jeder spricht ja auch mal über eine andere Person.
Ja.
Ist ja, ne? Gehört ja auch dazu.
Total. Ja. Aber es ist nicht immer negativ. Also jeder redet über andere.
Ja.
Ich glaube, manchmal braucht man das aber auch, um sich über sich auch klarer zu werden. Mhm. Was will ich oder was fand ich daran doof oder was fand ich daran gut? Deswegen redest du ja darüber.
Mhm. Ja.
Und wenn du dann sagst, ja, aber ich rede nie über andere, das ist ja Quatsch. Ich glaube, jeder redet, was du sagst, jeder redet mal über andere.
Ja, ich glaube, da kann sich wirklich keiner von frei machen. Mhm. Heißt ja nicht, dass man negativ über andere spricht oder dass man denen irgendwie was Böses möchte oder so. Aber ich glaube schon, dass man auch zwischendurch, ja, auch wenn man das Lästern nennen möchte, dass man sich wirklich sagt so, ja, die hat das so und so gemacht. Und das ist dann wirklich so, dann fragst du dich ja in dem Moment, wie würde ich das denn machen? Aber ich glaube, es kommt auch drauf an. Ich glaube, wir sind einfach so der Typ Mensch, die so in Anführungsstrichen lästern, dass wir uns dabei gleichzeitig selbst reflektieren. Und dann, glaube ich, gibt es auch einfach Menschen, die lästern, um einfach böswillig zu lästern und zu darzustellen, so, ich mache es auf jeden Fall besser.
Mhm. um sich selbst besser zu fühlen, den anderen schlecht machen.
Ja.
Mhm. Ist was anderes, als wenn ich das analysiere und denke, na, aber das ist nicht so meins.
Ja.
Dann ist es nicht böse.
Mhm. Mhm. Oder rechtfertigen wir gerade?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich rechtfertigen wir es ein bisschen. Aber vielleicht ist das, sollte das das Ziel sein. Weißt du? Dass das nicht, dann ist es wahrscheinlich normal und dann ist es ja auch nicht bösartig.
Mhm.
Ich habe, was ich noch habe, du hast ja nonverbal, ne?
Mhm.
Hast du auch gesagt, Sender und Empfänger. Wir haben vor 13 Jahren ja zum ersten Mal einen Hund bekommen, also in die Familie. Ich hatte zwar als Kind einen Hund, aber so. Und das war für mich die größte Herausforderung der Hundeerziehung, dass ich das nicht, dass bei Hunden bist du ganz viel nonverbal.
Mhm.
Und das fand ich sauschwer. Das musste ich echt lernen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Kindererziehung habe ich intuitiv gemacht. Mhm. Ja? Hundeerziehung null. Keine Intuition hatte ich da, in keinster Weise. Weil das war mir so fremd, dass da einer ist, dem ich nur, also null selbstbestimmt ist das ja.
Mhm.
Das ist ja wirklich, der ist ja null selbstbestimmt. Und der bleibt ja auch insofern, irgendwie bleibt der immer ein Baby.
Ja.
Oder ein Kleinkind. Mhm. Ne? Und das musste ich wirklich in dieser Hundeschule lernen, einen Hund zu erziehen, weil du mit dem einfach nicht diskutierst. Die Hundetrainerin hat immer gesagt, du kannst mit dem reden, wie du willst, wenn du nichts von dem willst. Also weißt du, wenn du sagst, oh, du bist ein süßes kleines Schnuppelchen und so, das kannst du alles sagen, aber wenn du wirklich was von dem willst, dann redest du eigentlich nicht. Und da redest du auch tatsächlich auch, genau, auch ganz anders, nur in einem Wort, also mit einem Wort. Sitz, Platz, bleib. Da ist die Kommunikation eine ganz andere als die, die wir ja jetzt eigentlich als erstrebenswert ansehen.
Mhm.
Das kam mir irgendwie nochmal so. Das war für mich wirklich eine Umgewöhnung, weil ich die andere Art der Kommunikation sehr, sehr liebe.
Ja, wobei ich trotzdem glaube, dass wir, ich meine, klar, da legst du wahrscheinlich ganz bewusst Wert auf die nonverbale Kommunikation bei Hunden. Und ich glaube, bei dem Zwischenmenschlichen ist das total unbewusst. Ich glaube, du hast immer diese nonverbale Kommunikation, du hast ja auch immer, man gestikuliert, du nutzt immer deine Mimik, du hast immer ein bestimmtes Auftreten. Ich glaube, man nutzt das einfach nur viel, viel unbewusster beim Zwischenmenschlichen. Und da wären wir auch wieder bei diesem Anfangszitat, was ich hatte, man kann nicht kommunizieren. Ich glaube, selbst wenn du versuchst, nicht zu kommunizieren, ist das immer noch ein Statement.
Das glaube ich auch und manchmal auch ein echt großes Statement. Ich glaube, dass das eine ganz große Wichtigkeit hat und vielleicht ist das auch das, was ich so schade finde, wenn das weniger werden würde. Weil ich glaube, gerade das, dein Gesicht zu sehen, deine Mimik zu sehen, in deiner Mimik zu lesen, das ist ja eigentlich, das war lustig. Eine Freundin von mir hat nämlich gesagt, als unseren Podcast dann zum ersten Mal gehört hat, hat sie gesagt, ich weiß genau, wie du dann guckst, wenn du gewisse Sachen sagst. So. Und das ist ja eigentlich was Schönes.
Ja.
Und auch zum Beispiel Eltern müssen ja manchmal gar nichts sagen. Meine Mutter hat manchmal gesagt, ja, dann sage ich jetzt nichts mehr dazu. Die hat aber nur geguckt und ich wusste genau, was die meint. Ja.
Ja. Mhm.
Oder dann habe ich auch immer gesagt, ja, Mama, dann kannst du auch gleich sagen, ja, wenn du guckst jetzt schon so und es ist viel blöder, wenn ich jetzt da was reininterpretiere, als wenn du mir einfach sagst, was du denkst. Also dieses Nonverbale und dann, ich glaube auch das, warum das so wichtig ist, finde ich, da musst du ja noch viel mehr Antennen haben und auf den anderen achten.
Empathischer sein.
Ja, als in der verbalen Kommunikation.
Ja.
Und das finde ich, Gott sei Dank ist es noch so, guck mal, als Corona war und ihr Lehrer musstet nur mit Laptop und so und dann haben ganz viele die Kamera nicht angehabt.
Mhm.
Ich habe zu den Kindern gesagt, ich finde das so unhöflich.
Mhm.
Die reden jetzt da und die geben sich so viel Mühe und ihr seid noch nicht mal so respektvoll in dieser Gruppe. Es war ja die ganze Klasse, die dann, also es waren vielleicht 2, 3 Mädchen so, die hatten dann das an, aber die anderen nicht, weil es wollte sich jetzt ja auch keiner, also es hätte eine Regel sein müssen. Es hätte gesagt werden müssen, alle müssen, das war bei manchen Lehrern, alle müssen die Kamera anmachen, dann wurde die Kamera angemacht.
Mhm.
Aber wenn das nicht gesagt wurde und da nicht eine Regel draus gemacht wurde, hat das keiner gemacht.
Mhm.
Und das fand ich irgendwie, das fand ich nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich auch nicht respektvoll. Und deswegen bin ich froh, dass das noch ganz normal ist, dass Kinder zur Schule gehen und den Lehrer Auge in Auge und mit dem kommunizieren, verbal, nonverbal, Sender, Empfänger, Botschaften, dass das alles da noch ist.
Mhm. Das stimmt, dass sie wenigstens das, dass es wenigstens die eine Institution gibt, wo sie das noch so ein bisschen lernen dürfen.
Mhm. Ja. Und schön wäre, wenn sie es zu Hause auch machen dürften, weil das ist ja erstmal der Grundstein, der gelegt wird in der Kommunikation. Wenn du schon zu Hause nicht kommunizierst, wie sollst du dann lernen, im Außen zu kommunizieren?
Das stimmt, vor allen Dingen, weil man zu Hause ja noch so einen geschützten Raum eigentlich hat, ne? Da genau. Kann man sich ausprobieren auch.
Ja, das hatten wir ja auch beim Streit, ne? Das ist genau wie beim Streit, dass man da die Möglichkeit hat, sich auszuprobieren, weil man genau das Vertrauen hat, okay, geliebt werde ich sowieso und ich kann es hier üben.
Ja.
Zu dem Smalltalk noch, fällt mir auch noch gerade eine Geschichte ein. Wir waren ja mit den Hunden jetzt auch im Urlaub und da waren wir in London und da mussten wir permanent Smalltalk machen. Mhm. Und da hat eines unserer Kinder gesagt, also wenn man bis dahin nicht Smalltalk konnte, das hat man da gelernt, weil ja jeder dich auf diese Hunde angesprochen hat und du immer in der Lage sein musstest, kurz darauf zu reagieren, dem anderen zuzuhören, was zu sagen. Und ich fand das super, weil ich so wichtig finde, dass die das lernen.
Mhm.
Dass Smalltalk nicht was Negatives ist und nach dem Motto, was, ne, was wir alle ja so empfunden haben, du am Telefon und ich auch, jetzt muss ich mit der reden und jetzt muss ich zwei Sätze sagen oder so. Nee, das ist was Gutes.
Ja, das stimmt. Ich bin auch immer noch kein Fan von Smalltalk. Es ist bis heute noch so. Aber ich finde das immer sehr bewundernswert, wenn man das kann. Und ich finde, du kannst das ganz gut. Und ich finde, mein Mann kann das auch richtig gut. Und wenn man das so gut kann, dann, ja, das zeigt so ein bisschen von emotionaler Intelligenz. Und das gibt auch anderen Menschen ein gutes Gefühl. Ich glaube, wenn du oder wenn mein Mann in eine Gruppe gehen würdet, es ist egal, welche Gruppe das wäre, wie die tickt, ihr würdet trotzdem mit denen ein Gespräch führen können und die würden auch danach ein gutes Gefühl durch euch bekommen. Oder ein gutes Gefühl haben, sagen, oh, die war aber nett oder der war aber nett.
Ja, ich glaube, weil man sich im Smalltalk der andere merkt, ich lasse mich auf dich ein.
Mhm. Es gibt immer ein gutes Gefühl.
Du bist es wert, dass ich zu dir komme und mit dir rede.
Ja.
Und ich finde, dann merkt man ja auch ganz schnell, also ich bleibe, glaube ich, sehr kurz nur im Smalltalk, weil das sich dann ganz schnell auch zu anderen Gesprächen entwickelt. Also ich bin eher nicht, ich glaube, dein Mann kann eher auch in der großen Gruppe vielen das Gefühl geben.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Ich glaube, das bin ich eher nicht. Ich glaube, das unterscheidet uns. Ich bleib dann schnell bei einem hängen, weil ich mich dann in dem Moment, ich kann dann schlecht wieder loslassen. Ich weiß, meine Freundinnen haben früher mal gesagt, oh nein, Gabi, aber du darfst nicht länger als eine halbe Stunde mit jemandem reden auf einer Party. Weil ich fand das dann so spannend und dann ging das immer tiefer und so und dann schwupps war eine Stunde um und ich habe mit einer Person geredet und bin gar nicht woanders gewesen. Wo ist Gabi denn schon wieder? Oh, die redet da hinten schon wieder. So. Aber das mochte ich. Deswegen, ich kann Smalltalk nicht so, dass ich so vielen gerecht werde. Das kann ich schlecht. Ich mag aber Smalltalk, um erstmal da reinzukommen und mich dann auf ihr und dann ist es mir auch, dort klingt so ein bisschen doof, aber ein bisschen auch egal mit wem, weil ich finde, jeder hat ja irgendwie was Spannendes zu erzählen. In jedem Menschen ist ja was total Interessantes. Und ich glaube, das ist das, was ich an Kommunikation so liebe, dass Menschen, jeder Mensch hat eine Geschichte, jeder Mensch hat eine Vergangenheit, jeder Mensch hat Einstellungen zu Dingen und so. Und ich finde das hochgradig spannend, das zu hören. Da werde ich nicht müde, das von vielen Menschen zu erfahren.
Ich glaube, das hat nicht jeder. Ich glaube, das ist eine Einstellungssache. Ich fände es aber schön, wenn mehr Menschen das haben. Ich glaube, da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden, auch ich, weil man so die Kommunikation weiter aufrechterhalten kann und auch so eine aufrichtige Kommunikation hat.
Ich glaube auch, dass wir haben ja auch über die Kommunikation zwischen Jung und Alt geredet. Das fällt mir auch total häufig auf, dass ältere Menschen häufig Probleme haben, mit Jungen zu kommunizieren. Also das merkst du dann, wenn du Kinder hast, dass es Menschen gibt, die können nicht mit denen kommunizieren, weil die gar nicht wissen, wie komme ich jetzt mit denen ins Gespräch.
Mhm.
Und das ist für mich, wenn man sagt, die ältere Generation kann besser kommunizieren, finde ich das gar nicht häufig so, weil unsere Kinder dann auch, weil sie oft gesagt haben, ja, der oder der, der hat mich noch nie gefragt, wie es mir geht oder was ich mache oder so, sondern das sind eher die Älteren, die dann irgendwas erzählen, ja, von der großen, weiten Welt. Aber die Kinder oder die Heranwachsenden zu fragen, wie geht's dir denn, was macht denn das und das, dafür musst du ja auch Interesse haben, musst dem anderen zugehört haben, musst wissen, was bewegt den denn im Moment überhaupt. Ne? Also wenn ich nie zugehört habe, was mein Kind bewegt, dann kann ich es ja nicht fragen. Und das fände ich schön, wenn das, ja, das ist wirklich, das ist auf gegenseitig, deswegen kann, und was du sagst, es ist natürlich auch Typsache, aber das Gute im Leben ist, man kann ja immer alles sofort ändern, finde ich. Und wenn man was schön findet, und ich glaube, guck mal, ich war auch ein ganz schüchternes Kind, total, und auch als junger Erwachsener war ich auch nicht, ich war nie so nach dem Motto, wer, hier bin ich, ne, hört, was ich zu sagen habe, das war ich nie. Ich, also gerade in einer großen Gruppe oder so. Aber man kann natürlich lernen zu kommunizieren und zuzuhören und zu senden und zu empfangen.
Ja, das stimmt. Sehr vielschichtig Kommunikation, finde ich. Auch jetzt, ich habe gar nicht gedacht, dass wir so lange darüber sprechen und wir könnten ja noch länger drüber quatschen im Prinzip.
Aber das, du hast es, das war, ich fand, das war ein super Einstieg, muss ich dir sagen. Das fand ich hochinteressant. Wie das auch, dadurch haben wir natürlich ganz vielschichtige Ansätze gehabt, worüber wir reden können. Aber ist doch schön, wenn wir auch noch mal eine zweite Folge von irgendwas machen können, weil wir das Gefühl haben, es ist gar nicht alles gesagt.
Ja, das stimmt. Aber um einzutauchen, fand ich das jetzt eigentlich ganz gut.
Ja, ganz toll. Fand's richtig schön. Hat mir Spaß gemacht mit dir. Zu kommunizieren.
Das stimmt, zu kommunizieren, ja. Wobei man hier ja auch, und auch da ist ja ein Unterschied, wenn wir jetzt kommunizieren, ohne dass wir aufnehmen, kommunizieren wir auch nochmal anders als jetzt. Ne?
Aber auch da, guck, noch wieder auf den Anfang, dann, wir haben jetzt andere Empfänger, also sozusagen dritte Empfänger. Und darauf müssen wir uns ein bisschen einlassen, in dem Moment, wo wir reden. Deswegen verstellen wir uns ja nicht. Aber wir müssen uns darauf einlassen. Und wie wichtig ist das, dass wir nicht so reden, wie wir reden, wenn wir miteinander privat reden?
Ja,
das ist
voll.
Ja die, ja, das, und das ist die Kunst oder das, was wir als wichtig empfinden. Ne?
Also man kann nicht kommunizieren, finde ich immer noch sehr, sehr spannend, dass auch wenn man sich versucht zurückzuhalten, dass man trotzdem damit ein Signal sendet. Was ich einfach für mich jetzt mitnehme, auch nochmal aus dem Gespräch, ist wirklich offener zu sein, sich darauf einzulassen. Auf der einen Seite, finde ich, klingt das irgendwie negativ, dass es diese symmetrischen und komplementären Gespräche gibt, also gleich und ungleich. Klingt erstmal ein bisschen doof, als hätte man immer überall Hierarchien. Auf der anderen Seite ist es auch gar nicht so negativ, weil ich finde, es ist nicht verkehrt, wenn man lernt, also man lernt ja dadurch, die Gesprächspartner auch besser einzuschätzen. Man lernt dadurch, wie wir das ja auch immer machen, jetzt hier im Gespräch zu schauen, wer sind denn die Empfänger und wie kann ich mit denen kommunizieren? Das bringt einem auch was, ob man mit jemandem auf Augenhöhe kommuniziert oder eben, ob man ja jetzt seine Sprache ändern muss, weil man mit älteren Menschen kommuniziert oder weil auch ältere Menschen mit jüngeren Menschen kommunizieren. Und wie du das so schön gesagt hast, jeder hat ja irgendwas zu erzählen, jeder hat einen Hintergrund, jeder hat seine Einstellungen und nur wenn wir uns so drauf einlassen, kann eine schöne, aufrichtige Kommunikation stattfinden.
Wunderbares Schlusswort. Herrlich zusammengefasst.
Hat mich gefreut mal wieder.
Mich auch, Christina.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Gesund und munter.
Gesund und munter. Das war's auch schon wieder für diese Episode von Auf den Pott Kaffee. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr uns sehr gerne folgen und unseren Podcast abonnieren. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, fühlt euch gegrüßt, eure Gabi und Christina.